hallo. Wir befinden uns heute bei der Erfurter Brücke und wir sprechen heute mit Annette Elster und Sarah Hase, beides Sozialarbeiterinnen hier. Und ich würde direkt mal einsteigen. Vielleicht könntet ihr einmal kurz erklären, was ihr genau macht und genau, was euer Aufgabenfeld ist.
Genau. Hallo, mein Name ist Sarah Hase. Ich arbeite im Jugendhaus Erfurter Brücke seit ein paar Jahren schon. Und ich habe hier im Jugendhaus die Arbeit mit den Gruppen, mit den Schulklassen aus dem Raum Erfurt. Genau, wir arbeiten mit 22 Schulen in Kooperation und haben letztes Schuljahr 900 Schüler hier zu Besuch gehabt. Und wir machen schwerpunktsmäßig berufliche Orientierung, also wir geben 2-, 3- oder eintägige Veranstaltungen mit den Schulklassen zur Impulsveranstaltung. Wie kann es nach der Schule weitergehen? Welche Stärken, Schwächen habe ich? Was kann man nach der Schule machen?
Hallo, mein Name ist Annette Elster. Ich arbeite seit 2017 hier im Jugendhaus Erfurter Brücke im Projekt Ansatz Kompetenzagentur. Das ist sozusagen die Einzelfallberatung. Wir machen da Case Management und ja, begleiten, vermitteln, beraten Jugendliche auch zwischen 14 und bis 27. Das ist ja die Zielgruppe des gesamten Hauses. Und Thematik ist ja auch übergreifend für das Haus der Übergang Schule, Ausbildung, Beruf. Und auch diesen Schwerpunkt haben wir, aber in der Kompetenzagentur, in der Einzelfallberatung sind ganz oft Themen nochmal vorangestellt, die vielleicht erstmal geklärt werden müssen, bevor man überhaupt über berufliche Orientierung nachdenken kann. Das kann Schulden sein, Obdachlosigkeit, Probleme zu Hause, häusliche Gewalt. Also die Palette ist da sehr breit. Dem versuchen wir uns erstmal zu widmen, machen aber nicht nur die Beratung im Büro, sondern haben auch diese Lotsenfunktion. Heißt, wir begleiten die Jugendlichen auch nach draußen, irgendwelchen Behörden und versuchen da zu unterstützen. Wie gesagt, ganz im Sinne des Case-Managements. Wir bündeln den Fall bei uns und dann vermitteln wir nach außen, begleiten und hoffen, dass die dann Lösungen finden, dass die dann stabiler sind und dann auch in Ausbildung oder Schule kommen können oder einen Job dann aufnehmen können.
Ja, danke schön. Ihr habt jetzt schon erzählt, ihr arbeitet mit verschiedenen Schulen zusammen. Uns würde interessieren, wie genau ihr die Schüler oder Schülerinnen erreicht. Also geht ihr an die Schulen persönlich oder wissen die Schulen schon, okay, da gibt es eine Stelle, die werden dann an euch geleitet. Vielleicht könntet ihr dazu noch mal ein bisschen was sagen.
Also die Schulklassen, die werden angemeldet über die Berufskoordinatoren oder Beratungslehrerinnen. Da haben wir einmal im Jahr ein Treffen, wo wir uns nochmal zu neuen Seminarinhalten uns austauschen. Und das Angebot gibt es auch schon viele Jahre. Da gibt es eine Historie, also wir arbeiten schon sehr lange mit den verschiedenen Schulen zusammen und die kommen als Klassenverband zu uns.
Bei uns in der Einzelfallberatung ist der Zugang ganz unterschiedlich. Also oft kommen die jungen Leute auch zu uns, also über Kumpel 1, 2, 3, also einfach Mundpropaganda. Unser Haus gibt es ja auch schon seit 25 Jahren, auch die Kompetenzagentur seit 2009, also schon ein bisschen Bekanntheitsgrad. Und wir haben natürlich ein großes Netzwerk auch an Kooperationspartnerinnen, die an uns vermitteln, ob Jobcenter, Sozialamt, Jugendamt. Die kennen ja auch unsere Arbeit und rufen bei uns an, wenn sie denken, dass da jemand passen könnte zu uns und da sind also auch Jugendliche, die dann so zugesteuert sind oder dann vermittelt sozusagen.
Okay, unser Thema wurde ja schon ein bisschen angerissen. Es geht um Inklusion von Kindern und Jugendlichen. Was würdet ihr sagen, wie trägt die Erfurter Brücke zur Inklusion von Kindern und Jugendlichen bei?
Wie ich ja vorhin schon erklärt habe, wie gesagt, wir versuchen uns erstmal den Problemlagen der Jugendlichen halt zu widmen und da einfach die Grundlage zu schaffen, dass sie sozusagen wieder integriert werden können, sozial teilhaben können und am gesellschaftlichen Leben einfach dabei sein können. Wie gesagt, es fängt ja mit der Wohnung an. Ich kann nicht über Job oder Ausbildung nachdenken, wenn ich nicht weiß, wo ich nachts schlafe, ne, wo ich einfach mein müdes Haupt auch irgendwie hinbette sozusagen und auch oder nicht weiß, was ich essen soll am nächsten Morgen. Also dann erstmal die Grundlagen schaffen, Geldzufluss, vielleicht Bürgergeld oder irgendwie anderweitig das abdecken, den Wohnraum abdecken und dann, wenn das die Grundlage da ist oder vielleicht auch gesundheitliche Stabilisierung ist ganz oft ein Thema bei uns, wenn das einfach gegeben ist, dann zu gucken, was ist der nächste Schritt, Ausbildung und Bildung ist ja nun mal ein Teil von gesellschaftlicher Teilhabe und dann einfach, dass die dann wieder sozial und beruflich integriert sein können, werden können. Das ist ja dann schon Inklusion sozusagen, genau.
Die Schüler haben natürlich jetzt nicht so viel Einfluss auf unser Programm, was wir anbieten, sondern das gibt schon, das ist schon besteht. Wir haben ein Konzept, nach dem wir arbeiten, was vorgedacht ist. Wir arbeiten mit der körperbehinderten Schule im Andreasried zusammen, die schicken ihre Schüler hierher. Wir haben die Förderzentren, mit denen wir zusammenarbeiten, mit den Schulklassen. Da kommen Schulbegleiter mit, Kinder im Rollstuhl mit geistiger und körperlicher Einschränkung, mit denen wir arbeiten. Da haben wir durch Aktion Mensch unten extra eine Rampe einbauen lassen, unten im Café, dass wir unten auch einigermaßen barrierefrei arbeiten können. Wir haben Räume angemietet durch Spenden. Also wir haben Spenden bekommen, wo wir externe Räumlichkeiten anmieten können, um mit der Körperbehindertenschule auch noch ein bisschen offener und barrierefreier zu arbeiten.
Eine weitere Frage war, wie die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sich selbst vielleicht wahrnehmen als eventuell exkludierte Personen, als gesellschaftlich nicht inkludierte Personen. Vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen.
Ja, also ich bin nicht ganz sicher, ob sie das selber für sich so interpretieren oder das wahrnehmen. Das ist was, was ich jetzt so hundertprozentig nicht beantworten kann, weil ganz oft kommen die schon her, wenn sie in einer großen Krise stecken und einfach Hilfe brauchen. Also da ist der Hilferuf einfach ganz groß. Und das nehmen sie natürlich wahr. Ich möchte, dass mir jemand hilft, mich aus der größten Not da rausholt. Und ich denke, dass sie dann, wenn der Verbesserungsprozess eintritt und dann natürlich kleine Verbesserungen zu spüren sind, dass sie das dann natürlich merken, ah, mir geht es auch besser. Solche Sachen, also hoffentlich entlassen wir die natürlich hier mit einer Verbesserung irgendwie im sozialen oder gesellschaftlichen Bereich oder am besten beides oder auch im beruflichen Bereich. Aber ich habe jetzt noch zumindest in der Beratung niemand gehört, ich fühle mich total außen vor und abgestempelt. So kamen die Gespräche noch nicht zustande. Ich denke, das ist irgendwie vielleicht dann nicht so bewusst zumindest. Wird es dann erst bei der Verbesserung, die spürt man dann vielleicht. Das könnte ich jetzt vielleicht bestätigen.
Na, wenn die Schulklassen hier bei uns zu Besuch sind, wir mit denen arbeiten, gerade die Schüler, die eine körperliche Einschränkung haben, die spüren das schon. Denen ist das auch bewusst, dass sie, die können ja noch nicht mehr in jedes Haus rein. Die können nicht an jeder Straßenbahnhaltestelle aussteigen. Die bei der Suche nach einem Praktikum, viele Betriebe haben überall Stufen, die können mit ihrem Rollstuhl gar nicht den Betrieb betreten. Vielleicht wäre es drin okay, aber allein an der Türschwelle hapert schon. Denen ist es durchaus bewusst, dass sie auf ihre Grenzen stoßen. Und manchmal ist es denen mehr bewusst als uns tatsächlich. Die setzen sich damit ja auch schon ihr ganzes Leben auseinander. Schüler mit Sprachbarrieren wissen auch, dass sie nicht überall alles machen können, dass sie vielleicht auch abgelehnt werden aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aussehens. Mädchen mit Kopftuch, die einen Praktikumsplatz suchen, die stoßen auf mehr Hürden als Mädchen ohne Kopf oder Menschen ohne Kopftuch. Das sind schon Sachen, wo sie sich sicherlich exkludiert fühlen, wo sie einfach eine Ablehnung spüren. Hier im Haus ist es uns ein Anliegen, dass jeder willkommen ist, dass wir mit jedem arbeiten, dass jeder so genommen wird, wie er ist. Also das ist einfach, dass hier jeder akzeptiert wird, dass wir offen sind, aber das ist außerhalb nicht immer gegeben. Also ich denke, dass sie da schon, dass den Schülern die Grenzen mehr bewusst sind als manchmal uns direkt, die wir vielleicht auch in einer guten Position sind, vielleicht andere Voraussetzungen hatten als die Schüler.
Ich möchte doch noch zwei Sachen ergänzen, also vielleicht zwei Punkte, wo natürlich das kommuniziert wird. Also einmal bei der Wohnungssuche ist ja ein Thema, was uns oft begegnet. Also das spüren schon einige Klientinnen mit Bürgergeldbezug. Ist klar, dass es da große Grenzen gibt, ne, Wohnraum zu finden, beziehungsweise auch bei privaten Vermietern. Das wissen auch einige, dass da Leute mit Bürgergeldbezug nicht gern gesehen sind und da auch die Chancen relativ gering sind. Ne. Das ist was. Und natürlich bei den Klientinnen mit Migrationshintergrund das große Problem mit den Ausweispapieren, die dann nur dieses, sag ich mal, Fiktionsbescheinigungsscheinchen haben. Da haben wir eine Klientin auch, wo nicht mal möglich ist, da ein Konto zu eröffnen. Also die laufen jahrelang rum und haben kein Konto, weil da der aufenthaltsrechtliche Status oder was auch immer nicht geklärt ist. Und das ist schwierig. Und da merken sie natürlich, dass sie an ihre Grenzen kommen. Und das ist manchmal ganz schwierig, wenn die arbeiten wollen. Und junge, fitte, junge Männer, sage ich mal, oder junge Frauen. Und dann ist da so eine Grenze, weil da so ein Papier nicht stimmt. Und die nicht mal an ein Konto kommen. An einem Konto hängt ja alles Mögliche in Deutschland. Klar, kein Job und so weiter. Wohnung auch schwierig. Also selbst der Jobcenter, also Bürgergeldbezug ist ja schwierig. Ohne Konto. Das sind vielleicht Sachen, wo sie dann natürlich merken, da ist auf jeden Fall eine Begrenzung. Ja.
Was würdet ihr sagen, sind aktuell Themen oder Herausforderungen, mit denen jungen Menschen primär zu kämpfen haben? Aber gibt es da was, was euch auffällt, das tritt relativ häufig auf?
Also in der Arbeit mit den Schulklassen fällt mir auf, dass es gibt für viele unheimlich viele Möglichkeiten. Man sagt immer, ihr könnt alles machen. Es sind so viele Berufe, so viele Möglichkeiten nach der Schule und das steht euch offen, das könnt ihr machen. Aber natürlich kann nicht jeder alles machen. Nicht jeder ist für alles, hat die Fähigkeiten dazu. Und ich glaube, dass manchmal einfach diese Auswahl total groß ist oder dass man vielleicht manchmal auch mutig sein muss, einen Schritt zu tun, dass man sagt, ich mache das jetzt einfach mal und wenn es mir nicht gefällt, okay, dann mache ich vielleicht doch nochmal was anderes. Das versuchen wir auch zu vermitteln, dass die wenigsten, wenn man so eine Arbeitsbiografie mal anschaut, die wenigsten haben die Schule abgeschlossen, sind nach der Ausbildung, weiß ich, 40 Jahre in einem Betrieb gewesen. Wenn ich meine Eltern anschaue oder meine Arbeitskollegen, die haben alle eine sehr bewegte Berufsbiografie hinter sich. Also die haben viele Zwischenschritte gemacht, vielleicht nochmal was angefangen. Aber das ist gerade, das macht viele Schüler unsicher. Wenn ich das jetzt anfange, muss ich das dann immer sein? Und das ist natürlich für uns, also wir können ihnen die Angst auch nicht immer nehmen, aber wir versuchen sie zu vielleicht empowern, da auch zu sagen, hier, sei mutig, versuch dich einfach, auch keine Träume zu streichen. Und wenn man ein ganz großes Ziel hat, Ärztin zu werden, vielleicht geht es nicht auf dem ersten Weg, aber auf dem zweiten oder dritten Weg, dass der Weg vielleicht einfach ein bisschen länger ist. Also da merke ich viel Unsicherheiten in unserem Bereich.
Ja, ich würde sagen, ein großes Thema weiterhin Wohnraum, 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 was dann einhergeht mit den Rahmenbedingungen von zu Hause. Also viel da unsicheres Elternhaus oder häusliche Gewalterfahrung oder dann doch von die Eltern überfordert, die Kinder dann auf die Straße gesetzt, mehr oder weniger rausgeworfen mit 18 und dann die Frage, wo kommt man unter? Ganz oft das Thema verdeckte Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit, wohnen bei Kumpel dann auf der Couch und so weiter, das zum Teil jahrelang. Das geht alles immer einher mit den Problemen, Meldeadresse und so weiter, dann kein Ausweis und vielleicht auch kein Bürgergeldbezug dann demzufolge. Wir haben das Glück, dass wir vom Jugendhaus eine Postadresse stellen können, können da so ein bisschen umgehen, können da unterstützen. Aber das ist ein großes Komplex da auch. Des Öfteren aktuell auch immer wieder Kontakt mit dem Jugendamt, so Kindeswohlgefährdungssituationen, die dann einfach, wie gesagt, in unsicheren Wohnverhältnissen wohnen oder vielleicht auch noch deren Kinder dann in dem Haushalt sind, die dann wieder nicht gut abgedeckt sind. Also da ist gerade viel Anfrage und viel Kontakt. Ansonsten, wie gesagt, das Thema aufenthaltsrechtliche Fragen mit den Klienten im Migrationshintergrund und wir haben auch aktuell wieder ein bisschen mehr diese Suchtproblematiken da, die dann halt, ja, muss auch erstmal stabilisiert werden und dann hoffen, dass da kein Rückfall ist und dann weitervermitteln Schritt für Schritt. Und natürlich auch psychische Gesundheit ist immer ein Thema bei uns. Soziale Ängste, Phobien, Depressionen. Manchmal können die auch sehr fit im ersten Teil, weiß ich nicht, der Beratung rüberkommen. Dann merkt man, dass doch da viel mehr versteckt ist und dass dann wahrscheinlich doch ein längerer Beratungsprozess ist. Also manchmal gar nicht sofort zu überblicken. Das entwickelt sich also. Wie gesagt, wir haben Kolleginnen, die das ja schon vor einigen Jahren gemacht haben. Die haben dann mal berichtet, bei uns war hauptsächlich so Bewerbungsarbeit, Unterstützung beim Lebenslauf und so berufliche Orientierung. Das scheint sich jetzt schon in den letzten grob 10 Jahren ein bisschen verschoben zu haben, dass man immer mehr an diesen Problemlagen erstmal arbeiten muss und dass das vorangestellt ist, dass der Beratungsprozess auch länger dauert, um das erstmal zu stabilisieren und dann auch weiter gut vermitteln zu können. Ja.
Eine Frage stelle ich mal, weil das hat Selma sehr interessiert. Während Corona sind da junge Leute, sind Problemlagen von jungen Leuten mehr geworden oder beziehungsweise sichtbarer? Habt ihr das in eurer Arbeit auch festgestellt?
Also die Auswirkung von Corona ist, dass keine Schülerpraktika stattgefunden oder nur ganz, ganz wenig in Einzelfällen. Und das merkt man jetzt bei den Schülern, dass denen ganz viel praktische Zeit einfach fehlt, dass die dieses Reinschnuppern, dass das einfach nicht stattgefunden hat oder in der Handwerkskammer, wo die ihre Sachen gemacht haben, mal ausprobiert haben, das fehlt total. Was aufgefallen ist, wir haben auch Online-Seminare gegeben, dass Schüler nicht so fit sind, wie wir gedacht haben, am Computer. Also sie können die Medien nutzen und auch am Handy, aber so nutzen und nutzen sind nochmal unterschiedliche Sachen. Was ist ein Browserfeld? Wie füge ich einen Link ein? Wo ist der Router, wenn das abstürzt? Es hat immer gut geklappt, wenn ein Elternteil noch zu Hause war und assistiert hat. Das ist uns aufgefallen. Ich habe gedacht, das wäre besser tatsächlich. Manche sind auch fit, das kann man jetzt nicht pauschalisieren, auf gar keinen Fall. Aber uns ist aufgefallen, dass viele Schüler, wenn die jetzt alleine zu Hause waren, irgendeine technische Herausforderung war, dass die nicht wussten, was sie machen mussten. Dass das einfach zu komplex war, dass die da gar nicht so viel Expertise haben, wie ich gedacht hätte.
Also in der Beratung ist das jetzt nicht so aufgefallen, aber ich erinnere mich, wir haben ja auch andere Kolleginnen, die an Schulen auch direkt arbeiten, also Schulabbrecherprävention sozusagen. Und da hatten wir auch mal Austausch mit den Kolleginnen im Haus und da hat ein Kollege auch gesagt, das fällt jetzt auf in der 7. Klasse, glaube ich, dass da schon auch so verstärkt Leseschwächen da auftreten, dass das bemerkbar ist auf jeden Fall, diese ganze digitale Unterrichtsform, dass das irgendwie nicht so gut rüberkam oder erfolgreich war, wie vielleicht angedacht. Und jetzt habe ich aktuell einen Klienten, der das auch nochmal gesagt hat, dass das für ihn ganz, ganz schwer war und da große Nachteile entstanden sind. Solche Aussagen gab es da jetzt.
Okay, ihr habt ganz viele verschiedene Arbeitsbereiche oder Notlagen, sage ich mal, erwähnt oder Herausforderungen. Was würdet ihr sagen, wo sind die Grenzen eurer Arbeit oder wo wisst ihr auch nicht mehr weiter, wo müsst ihr abgeben oder vielleicht auch eine Zusammenarbeit abbrechen?
Also mit den Schulklassen haben wir tatsächlich noch nie die Arbeit abgebrochen. Oder ich glaube, da haben wir, da die Schüler 1 bis 3 Tage zu uns kommen, wir sehen die, manche kommen im folgenden Schuljahr wieder zu uns. Das heißt, wir haben immer mindestens ein Dreivierteljahr dazwischen, wo wir keinen Kontakt haben. Wir wissen die Vornamen, aber nicht die Nachnamen. Wir können sie halt nicht nachbetreuen. Die bekommen die Möglichkeit, hier im Beratungsangebot sich anzugliedern, wenn noch jemand mehr Unterstützung braucht, wo unsere Grenze ist, wenn wir merken, einem Schüler, einer Schülerin geht es nicht gut, der hat Probleme zu Hause, dann müssen wir diese Verantwortung abgeben, weil die am nächsten Tag ja nicht mehr bei uns sind, sondern dann haben wir den Kontakt zu den Schulsozialarbeitern, dass wir da nochmal extra anrufen. Es begleitet immer eine Lehrkraft, wo wir nochmal darauf hinweisen, hier der oder die, der geht es nicht so gut, da irgendwie, da ist da was im Busch oder wir merken irgendwelche Schwierigkeiten, dass wir das nochmal ansprechen und vielleicht auch nochmal nachverfolgen, aber da können wir nicht länger betreuen.
Ja, Abgrenzung ist ein interessantes Thema, weil wir könnten das natürlich sehr ausweiten in unserem Feld und da muss jede Beraterin auf jeden Fall gut gucken. Wir unterstützen uns auch im Team, genau, auf jeden Fall bei sehr fachspezifischen Sachen, also Schulden, solche Sachen. Wir arbeiten auch mit Beratungsstellen zusammen, da haben wir die Kolleginnen auch hier auch von der Caritas, können wir gut vermitteln, dass wir versuchen, die Themengebiete dann schon aufzuteilen und auch abzugeben, im besten Fall, wie gesagt, Schulden oder wenn es dann wirklich dann psychische Sachen sind, an den Therapeuten anbinden oder zumindest an die Lebensberatung da drüben. Ja, das ist gut dann, weil wir sind auch nicht die Fachperson für alles. Wir können natürlich nicht alles schaffen und ziehen uns dann schon auch themenbedingt die Kolleginnen dann ran oder jemand vom Jugendamt, der dann noch weiter vermitteln kann, spezifische Hilfen vielleicht einleiten kann. Das ist dann schon wichtig. Ansonsten Abbruch. Also natürlich ist für uns auch schwierig, ist auch ein freiwilliges Angebot hier, kostenlos. Die Jugendlichen kommen also erstmal freiwillig zu uns. Wir können ja auch nur so zusammenarbeiten, wie sie auch mit uns mitwirken. Wenn dann auf Dauer die Zusammenarbeit nicht klappt und wir dann auch, weiß ich, ein halbes Jahr sehen, das ist C und so weiter, dann ist das vielleicht auch nicht das Richtige hier und dann brauchen sie vielleicht anderweitige Unterstützung, dann kommt es auch mal zu einem Abbruch, ist aber tatsächlich eher selten. Eigentlich ist es sehr wertschätzend und nehmen das auch dankbar an. Genau, also sie können immer wieder kommen, bis sie auf jeden Fall 27 sind, das ist immer wieder möglich, dass sie sich einfach wieder melden können. Das passiert auch ganz oft, manchmal hört man von jemandem vielleicht ein Jahr nicht, ist einfach weggebrochen und dann klingelt das Telefon, ist er wieder da. Genau, das passiert tatsächlich des Öfteren.
Dann haben wir jetzt ganz viel über die Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen geredet. Wäre jetzt noch eine abschließende Frage, was ihr euch denn wünscht für eine inklusive Welt oder eine inklusive Arbeit?
Größer Wunsch wäre Wohnraum für die Zielgruppe 18 bis 27. Das Thema ist bei uns ganz oft auf dem Tisch, dass wir natürlich wissen, dass auch in unserer Stadt eine Obdachlosenunterkunft existiert, aber man mit einfach als Beraterin mit ganz schlechtem Gewissen da nur hinvermitteln kann, aus spezifischen Gründen, weil die einfach auch nochmal so Schutzraum brauchen, auch wenn jemand wirklich von den Eltern auf die Straße gesetzt wurde, kann ich den schwer mit vielleicht Leuten zusammentun, die da schon länger da vielleicht obdachlos sind oder auch ihre Problemlagen haben. Da tun wir uns ganz schwer. Das wäre was ganz Tolles, wenn es da irgendwann mal ein Konzept geben könnte für einen Wohnraum für diese Altersgruppe. Das ist ein ganz großer Wunsch und würde unsere Arbeit hier sehr erleichtern, weil wir viele Kooperationspartnerinnen haben, die anrufen und sagen, ihr zukünftiger Klient braucht Wohnraum. Wir haben leider den auch nicht in der Tasche, müssen genauso suchen wie so viele andere auch. Und das tut uns auch mal leid. Wir wissen aber auch um die Problemlagen. Der wohnt jetzt wieder bei dem Kumpel auf der Couch, ist nicht abgesichert, hat keinen Schutzraum. Das wäre ein Traum. Wenn es da irgendwas gäbe, das wäre super.
Ich habe noch 2 Sachen, die mir jetzt einfallen. Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir auf jeden Fall Barrierefreiheit im Bereich Türschwellen. Einfach so Basissachen, dass Menschen, die einen Rollstuhl brauchen, überall reinkommen. Das finde ich total wichtig, weil es verschließt ganz einfache Räume, die für uns mit funktionierendem Beinwerk einfach zu begehen sind. Aber manchmal scheitert der Zugang schon an einer Bordsteinkante und man kann diesen schweren E-Rolli da gar nicht rüber buxieren. Man kann ja nicht immer überall Rampen mitschleppen. Und tatsächlich wünsche ich mir kostenlose Straßenbahnen für Schüler, weil die Schüler, die kommen hierher, wir haben die aus dem ganzen Stadtgebiet bei uns, die brauchen Fahrtickets, die brauchen die Möglichkeit, hierher zu kommen. Oft ist es irgendwie über die Schule möglich, manche haben auch eine Monatskarte, aber viele auch einfach nicht. Und die Lehrer verteilen hier dem, dann bleibt ein Schnipsel liegen, dann muss er 60 Euro bezahlen, weil er ihn hier vergessen hat. Also tatsächlich wünsche ich mir allein nur, um zu uns zu kommen, dass die Schüler kostenlos Straßenbahn fahren können, dass man solche Ausflüge, dass es nicht mit Kosten verbunden ist, irgendwo Bildung zu erfahren. Das fände ich tatsächlich sehr, sehr wichtig. und barrierefreien Straßenbahnhaltestellen. Überall. Genau, das finde ich super.
Ja, vielen Dank. Das finde ich auch ein sehr schönes Schlusswort. Danke für eure Zeit, für eure tollen Antworten. Dankeschön.